Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Stromberg, herzlich willkommen. Rudert die EU bei ihrer Klimapolitik zurück, weil sie Sorge hat, Menschen zu überfordern? Eine Frage, der wir heute nachgehen. Aus dem Verkehrssektor gibt es am Tag die Bilanz der Deutschen Bahn und vom Autobauer BMW. Und beides steht auch im Zeichen des Umbaus des Verkehrssektors. Auch darauf gehen wir ein. Aber zuerst schauen wir nach Brüssel. Dort hat am Nachmittag der EU-Gipfel begonnen. Aber bevor die Staats- und Regierungschefs der EU zusammengetroffen sind, gab es ein Treffen von 35 Regierungschefs von Staaten, auch außerhalb der EU, die sich weltweit für den schnelleren Ausbau und eine einfache Finanzierung von Atomkraftwerken einsetzen. Caroline Born berichtet.
Das Treffen fand in der Nähe des Brüsseler Wahrzeichens statt, dem Atomium. 1958 erbaut, damals als Symbol für die friedliche Nutzung der Kernspaltung. Vertreter von 35 Staaten kamen dort zusammen, neben EU-Staaten auch die USA, China und Japan, um, so formuliert es Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, die Atomkraft aus der Geiselhaft zu befreien.
We would like to get out of that hostage position of the nuclear energy and approach and consider it as it is.
Man solle, sagt Orban, Kernkraft als die einzige Energiequelle betrachten, die keine schädlichen Emissionen ausstößt und in großen Mengen verfügbar ist. In einer Erklärung bezeichnen die teilnehmenden Staaten Atomkraft als zuverlässige emissionsfreie Stromerzeugungsquelle und als stabiles Rückgrat für saubere Energiesysteme. Dieses Potenzial wolle man voll ausschöpfen, heißt es weiter. Durch den Bau neuer Atomkraftwerke, einer Laufzeitverlängerung für bestehende Anlagen sowie den Einsatz neuerer und kleinerer Reaktoren. Zu dem Gipfel haben Belgien und die Internationale Atomenergiebehörde eingeladen. Die EU ist beim Thema Atomkraft in zwei Lager gespalten. Länder wie Deutschland, Österreich und Dänemark lehnen sie ab. Die Bundesrepublik, die im vergangenen April ihren Ausstieg vollzogen und die letzten Meiler abgeschaltet hat, hat nicht am Treffen teilgenommen, wohingegen andere EU-Staaten einsteigen wollen, Polen oder Italien. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen formuliert entsprechend vorsichtig. In Ländern, die dieser Technologie offen gegenüberstehen, können Nuklear eine wichtige Rolle beim grünen Wandel spielen, so von der Leyen. Vor rund einem Jahr hat sich eine Atomallianz gebildet, angeführt von Frankreich, das einen Großteil seines Stroms aus Kernkraft bezieht. Mit dabei sind vor allem osteuropäische Länder wie Tschechien, die Slowakei und Rumänien, ebenso Schweden, Belgien und die Niederlande. Einige Länder planen, neue Anlagen zu bauen oder sind bereits dabei. Für Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron hat es Priorität, aus fossilen Energien auszusteigen und auf erneuerbare sowie Atomkraft umzustellen. Erneuerbare Energien seien zwar ein guter Ansatz, um CO2-arm Strom zu erzeugen,
which is a very smart way to produce low-carbon energy, but it's not pilotable, matter of fact.
Aber eben nicht verlässlich, betont Macron. Auf Drängen Frankreichs hat die EU in der Vergangenheit die Technologie immer wieder mit neuen Fördermöglichkeiten gepusht. Eine knappe Mehrheit von 14 Staaten hat sich der Atomallianz angeschlossen. Sie sind sich einig in ihrem Optimismus, der in Brüssel nur gestört wird durch den Protest von Umweltorganisationen. Aktivisten von Greenpeace seilen sich vom Dach ab. Über 600 Organisationen haben außerdem einen Brief formuliert. Der Vorwurf: Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes würde versucht, öffentliche und private Investitionen in den Atomsektor zu lenken.
Caroline Born berichtete. Auf dem EU-Gipfel stehen viele Themen an, unter anderem auch die Agrarpolitik. Und da steht nun im Raum, inwieweit im Bereich des Agrarsektors Ziele im Zusammenhang mit dem Green Deal wieder aufgeweicht werden. Der eigentliche Plan von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist, dass die EU als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral wird. Die Kommission hat nun letzte Woche vorgeschlagen, vorgesehene ökologische Mindestanforderungen für die Zahlung von Agrarsubventionen aufzuweichen. Es sollen zum Beispiel keine Brachen mehr notwendig sein, um EU-Geld zu bekommen. Das wird von Umweltverbänden stark kritisiert. Dass aber vom ursprünglichen Plan, EU-Geld nur für mehr Klimaschutz, jetzt etwas wieder zurückgegangen wird, hängt auch mit den Bauernprotesten in Europa zusammen. Darüber habe ich mit dem Leiter der Wissensplattform Klimafakten, Karel Mohn, gesprochen, der sich intensiv mit der Klimakommunikation auseinandersetzt. Und ich habe ihn gefragt, ist dieses Zurückrudern Ausdruck von Sorge, Menschen zu überfordern, und wer bedient weiter was und wen?
Ja, also ich glaube, es gibt hier mindestens drei Ebenen. Die eine Ebene ist die Problemebene. Also inwieweit haben wir bei der Biodiversität, bei der Artenvielfalt und beim Klima ein Problem, auf das wir mit bestimmten Maßnahmen reagieren müssen. Dann haben wir die Maßnahmenebene. Also wie gut sind die denn? Sind die auch umsetzbar? Ich glaube, da ist bei den Bauernprotesten auch einer der Schmerzpunkte. Und dann haben wir die Art und Weise, die Ebene, wie darüber politisch verhandelt wird. Und da, glaube ich, gibt es doch so jetzt zwischen den öffentlichen Erwartungen und Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger in Sachen Umweltpolitik und Klimaschutz und dem, was das politische Kalkül ist, eine etwas problematische Entwicklung. Es wird teilweise so behauptet, dass die Bürger sich nicht mehr interessieren, dass es so eine Art Backlash gibt gegen Klimaschutz und Umweltauflagen. Und das kann man eigentlich nicht feststellen empirisch. Also die Daten zeigen das eigentlich gar nicht. Es gibt sehr klare Mehrheiten in nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Europäischen Union, dass Menschen sagen, wir haben ein Klimaproblem, wir haben auch ein Biodiversitätsproblem und wir erwarten politische Führung und politische Lösungen. Also dass jetzt das ganze Politikfeld und die Richtung abgelehnt wird, das stimmt nicht. Aber dann kommt es natürlich darauf an, wie gut jetzt einzelne Maßnahmen sind. Und da sind quer durch die Wählerschaft die Einstellungen doch ziemlich unterschiedlich. Grüne und eher politisch linksorientierte Wählerinnen und Wähler gehen da bei ganz vielen Punkten mit. Und zur Mitte und rechts von der Mitte des politischen Spektrums knüpfen die Leute die Zustimmung dann doch eher an bestimmte Bedingungen.
Also es geht gar nicht so sehr um das Ob, das in Frage gestellt wird, was möglicherweise bei vielen jetzt so ankommt, sondern eher um den Weg dorthin.
Ja, so kann man das sagen. Und man kann es noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es gibt auch tatsächlich einen artikulierten Bedarf in ganz weiten Teilen der Wählerschaft, dass es hier Lösungen gibt für die zugrunde liegenden Probleme. Und wenn jetzt vermittelt wird, ach, das interessiert uns gar nicht mehr, dieses Politikfeld, und ob da jetzt, weil wir Naturschutzauflagen lockern, dann eben die Artenvielfalt noch mehr Schaden nimmt, das ist den Leuten eben nicht egal und das wollen sie eigentlich nicht in Kauf nehmen, sondern sie erwarten Lösungen, die praktikabel sind. Und da würde ich doch auch eine Kritik formulieren an der Art, wie politisch über Klimaschutz gesprochen wird. Es gibt schon eine ziemliche Kluft zwischen dem, wie einzelne Klimaschutzlösungen, also nehmen wir mal E-Fuels, Kernfusion, Atomkraft, CCS, fleischarme Ernährung, wie die Wissenschaft, die Forschung, die Experten-Community das bewertet und wie es politisch dargestellt wird. Und die Kluft besteht darin, dass es in der Fachbewertung, ob diese Lösungen was taugen oder gerade nichts taugen, gibt es viel mehr Konsens, als politisch behauptet wird. Und das ist eigentlich nicht gerade ein gutes Zeugnis für die Politik.
Inzwischen ist ja sehr deutlich auch schon formuliert worden, nichts tun kostet mehr als handeln. Insofern, wenn jetzt die Staats- und Regierungschefs zusammensitzen und das Gefühl herrscht, wir dürfen die Menschen nicht überfordern, wird dann auf etwas reagiert, was von einer kleinen, aber doch sehr schlagkräftigen Gruppe sehr groß gemacht wird, aber in der breiten Wahrnehmung und in der Realität sieht es eigentlich ganz anders aus?
Ja, also zumindest stellt es nur einen Ausschnitt aus der Realität dar. Natürlich ist es so, dass der Agrarsektor ziemlich gut organisiert ist. Also es ist auch ein Problem der politischen Repräsentation. Aber die Leute erwarten nicht nur, dass Klimapolitik gemacht wird, sondern sie haben auch bestimmte Vorstellungen, wie sie gemacht wird. Und ich finde, darüber wird zu wenig gesprochen, dass also die konkreten Interessen der Menschen, wie das ausgestaltet wird, dass darauf eingegangen wird. Es gibt zum Beispiel einen sehr klar, ganz breit getragenen Wunsch, dass Klimapolitik auch verbunden ist mit Investitionen in öffentliche Infrastruktur, also Bahninfrastruktur, Ausbau des ÖPNV. Das wollen praktisch alle. Das wird viel zu wenig verknüpft. Die Leute sagen auch sehr klar, Klimapolitik muss fair ausgestaltet sein. Es darf niemanden überfordern. Also man kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt irgendwelche Klimapolitik, sondern man sollte, wenn man Erfolg haben will, immer auch darauf eingehen, wie wird denn dieser Wunsch, diese Erwartung an eine faire Ausgestaltung übersetzt. Und es gibt auch die von sehr vielen getragene Erwartung, dass die, die Schäden verursachen, dass die auch mit herangezogen werden, das Problem zu lösen. Und da sind wir dann auch wieder bei der Landwirtschaftspolitik. Da ist eigentlich die Erwartung der Öffentlichkeit schon ziemlich klar. Und da ist es, glaube ich, nicht unbedingt ein tragfähiger Weg zu sagen, okay, diese Kopplung von Förderung und Subventionen an Umweltauflagen, das lassen wir jetzt mal sein. Also das ist eigentlich eher nicht das, von dem wir wissen, dass das in der Bevölkerung auch als Leitprinzip gewünscht wird.
Ökonomisch macht es für viele Unternehmen längst Sinn, klimapolitisch zu agieren, ihre Produktion entsprechend umzustellen, ihr Handeln darauf auszurichten. Passiert da eigentlich schon längst mehr als das, was dann nach außen hin wahrgenommen wird?
Ja, das ist auch ein Problem, wie politisch darüber gesprochen wird. Also es ist in den Industriestaaten gelungen, das wirtschaftliche Wachstum, den Wohlstand wirklich ziemlich radikal schon abzukoppeln von den Emissionen und dem Energieverbrauch. Wir sind bei den Emissionen in den Industriestaaten auf einem Wert, den wir in den 70er Jahren hatten, also vor 50 Jahren. Und wir sind heute viel wohlhabender. Das ist ein gigantischer Erfolg. Und es gibt auch enorme, ganz konkrete, noch spürbarere Erfolge beim Ausbau der erneuerbaren Energien, beim Einsatz von Wärmepumpen, beim Absatz von Elektroautos. Das sieht auch teilweise außerhalb Deutschlands noch viel dynamischer aus, als es hierzulande ist. Und wenn wir immer nur auf die Schwierigkeiten schauen und immer nur die nationale Perspektive einnehmen, dann gerät das aus dem Blick. Und gerade diese Trends, die auch teilweise sich noch beschleunigen, das ist da, wo die Zukunft ist. Und das geht viel zu häufig unter.
Einschätzungen von Karel Mohn, Leiter der Wissensplattform Klimafakten. 2023 war kein leichtes Jahr für die Deutsche Bahn und das hängt mit dem überlasteten Schienennetz zusammen. Die Generalsanierung ist das wichtigste Projekt, aber dazu braucht es Geld. Von der Jahresbilanzvorstellung berichtet Dieter Nürnberger.
Ein Begriff fiel bei der Bilanzvorstellung der Deutschen Bahn AG des Öfteren. Wir gehen in Vorleistung. Was konkret heißt, dass noch nie seit der Bahnreform so viel investiert und verbaut wurde. Bahnchef Richard Lutz.
Wir gehen die jahrzehntelange Unterfinanzierung der Schiene an. Wir fahren die Eisenbahninfrastruktur nicht länger auf Verschleiß, sondern sanieren und modernisieren sie von Grund auf. Dafür bringt der Bund inklusive eines Eigenbeitrags von uns in einem ersten Schritt rund 30 Milliarden Euro zusätzlich auf. So viel Geld für die Infrastruktur gab es noch nie.
So sollen bis 2030 40 zentrale Bahnstrecken saniert werden. Nicht mehr bei laufendem Betrieb, sondern während einer oft mehrmonatigen Vollsperrung, die sogenannte Generalsanierung. Der Bahnvorstand sieht diese Sanierungsoffensive als maßgeblichen Grund für das schlechte Jahresergebnis 2023 an. Unterm Strich steht ein Verlust von 2,35 Milliarden Euro. 2022 waren es lediglich rund 270 Millionen gewesen. Inflation, hohe Energie-, Bau- und Personalkosten und auch Streiks prägten das Bild. Ebenso negativ die Pünktlichkeitsquoten. Lediglich 64% im Fernverkehr, ein neuer Negativrekord. Positiv, die Zahl der Zugreisenden im Fernverkehr legte auf 1,8 Milliarden zu. Doch stehen den Umsatzsteigerungen im Personenverkehr weiterhin anhaltende Probleme von DB Cargo, der Güterverkehrssparte, entgegen. Auch ein Gewinneinbruch der Logistiktochter Schenker steht in der Bilanz, was mit einem abkühlenden Transportmarkt begründet wird. DB Schenker, der bisherige Gewinnbringer, soll verkauft werden. Es gebe mehr als 20 Interessenten, sagt DB-Finanzvorstand Levin Holle.
Wir werden nur verkaufen, das habe ich ja immer gesagt, wenn es wirtschaftlich klar vorteilhaft ist für die DB.
In einer ersten Reaktion spricht der Verbraucherzentrale Bundesverband von einem Unternehmen in Schieflage. Und auch Michael Jung vom Bündnis Bürgerbahn, hier sind viele lokale Initiativen vereint, kritisiert den Bahnvorstand für oft falsche Weichenstellungen. Zu viel Auslandsgeschäft, zu viele teure Großprojekte.
Wir sehen es in den Bahnhöfen, hier fehlen Investitionen. Und das ist ein ganz wesentlicher Kritikpunkt. Wir fordern eine Refokussierung der Bahn, insbesondere des Managements, auf das Geschäft im Inland, das Brot- und Buttergeschäft, was Bahn ist und was die Leute als Bahn verstehen.
Die Aussichten der Bahn AG für 2024, man wolle wieder schwarze Zahlen schreiben und die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr soll auf 70% ansteigen.
Berichtet Dieter Nürnberger. 17 Milliarden Euro Gewinn hat der Autobauer BMW im vergangenen Jahr erwirtschaftet und plant in diesem Jahr die höchste Investition der Unternehmensgeschichte. Bei der heutigen Jahrespressekonferenz sprach Konzernchef Oliver Zipse davon, dass mit seiner neuen Klasse nicht nur ein neues Kapitel geschrieben werde, sondern gleich ein ganz neues Buch.
With the neue Klasse, we are writing a whole new book.
Die neuen Oberklasse BMWs haben laut Zipse mit herkömmlichen Autos nichts mehr gemeinsam.
We call them our superbrains.
Und dass neulich der Technologieriese Apple aus seinen Automobilplänen ausgestiegen ist, führt BMW-Chef Oliver Zipse zum Teil auch auf die neue Klasse von BMW zurück. Die Kalifornier hätten halt gesehen, gegen wen sie antreten.
Wir haben keine Angst vor Technologieunternehmen, weil wir selber eines sind.
So viel Selbstbewusstsein hat seinen Preis. BMW pumpt derzeit Milliardensummen in die neue Klasse und stellt seine kompletten Produktionsprozesse um, um noch mehr BEVs, also Elektroautos, und nebenher auch Verbrenner zu produzieren, erklärt Entwicklungsvorstand Frank Weber.
Das ist das größte Investment der Unternehmensgeschichte, das wir hier in die neue Klasse machen. Das betrifft nicht nur die Derivate der neuen Klasse. Das ist ein Investment ins Unternehmen in Summe.
Ob sich die Milliardeninvestitionen auszahlen, wird davon abhängen, ob die neuen wirklich so klasse sind, wie BMW sie anpreist. Die Münchner sind im Stillen ganz froh, dass die neue Klasse erst nächstes Jahr kommt. Aktuell wäre das Marktumfeld nämlich nicht sehr günstig. Die Verkaufszahlen von E-Mobilen stagnieren, weil die staatlichen Zuschüsse sinken. Die Preise sind unter Druck. Konkurrent Tesla etwa ächzt unter einer hohen Zahl von Rückläufern, die die Erträge drücken. BMW sah diese Probleme im vergangenen Jahr noch nicht. Im Gegenteil, der Absatz stieg sowohl bei BEVs als auch bei Verbrennern, sagt BMW-Produktionschef Milan Nedeljkovic.
Wir haben im letzten Jahr mehr als 2,6 Millionen Fahrzeuge produziert in der Group und das war ein All-Time-High. Entsprechend haben wir in den meisten Werken auch Rekordproduktionszahlen geschafft.
Was aber nicht recht zu dieser Erfolgsstory passen will, der sonst so selbstbewusste Oliver Zipse bittet die EU, das Ziel bis 2030 flottenweit 55% Kohlendioxid einzusparen, müsse noch einmal geprüft werden, so der BMW-Chef.
Und wir halten es für falsch, genau den Zeitpunkt festzulegen, an dem bestimmte Zielsetzung, insbesondere dann, wenn es um reine Exit-Strategien geht, festzulegen.
Soll heißen, die Vorgabe der EU-Kommission, bis 2035 ganz aus dem Verbrenner auszusteigen, sei zu ambitioniert. Die USA seien da flexibler, so Zipse.
Ich glaube, man muss ja auch ein bisschen pragmatisch umgehen, wenn es um echten Klimaschutz geht. Es nützt nichts, wenn wir eine Regulation haben, die am Schluss bezüglich des Klimaschutzes gar nicht wirksam ist.
Zipse argumentiert, der Markt sei in 11 Jahren noch nicht so weit, komplett auf Verbrenner zu verzichten. Der BMW-Chef plädiert für E-Fuels, aber die sind unter Experten höchst umstritten.
Michael Watzke von der BMW-Jahrespressekonferenz. In den USA hat die Bundesanwaltschaft Klage eingereicht gegen Apple wegen Wettbewerbsverstößen. Claudia Sarre.
Apple würde den Wettbewerb unterdrücken und den Verbrauchern zu hohe Preise abverlangen, so der Vorwurf des US-Justizministeriums gegen den Tech-Giganten, indem das Unternehmen Konkurrenten den Zugriff auf Hardware- und Softwarefunktionen seines iPhones verweigere und stattdessen seine eigenen Angebote bevorzuge, käme es zu einer illegalen Monopolbildung auf dem Smartphone-Markt, heißt es in der Anklage. US-Justizminister Garland sagte, die Verbraucher sollten keine höheren Preise zahlen müssen, weil Unternehmen gegen die Wettbewerbsgesetze verstießen. Er wirft Apple vor, seine Marktmacht auszunutzen. Konkret geht es unter anderem um Apple-Produkte oder Dienste, die die Konkurrenz benachteiligen. So hat das Unternehmen zum Beispiel den Zugang zu einem Chip im iPhone eingeschränkt, der kontaktloses Bezahlen ermöglicht. Kreditkarten können bislang dem iPhone nur über Apples eigenen Dienst Apple Pay hinzugefügt werden.
Nach 11 Jahren war heute der Zeitpunkt, an dem die Parfümeriekette Douglas wieder an die Börse zurückgekehrt ist. Doch der Börsengang lief nicht so, wie sich das die Unternehmensleitung wohl erhofft hatte. Heidi Radwilas.
Ladies and gentlemen, your attention please. First prize Douglas AG is 25,50. Congratulations to listing in Frankfurt.
So hat sie sich angehört, die Rückkehr der Parfümeriekette Douglas an die Börse. Doch dem Jubel von Management und Mitarbeitern wollten sich Analysten nicht anschließen. Mit 25,50 Euro lag der erste Kurs nämlich unter dem Ausgabepreis, der mit 26 Euro ohnehin schon am untersten Rand der Spanne gelegen hatte. Jochen Stanzel vom Finanzdienstleister CMC Markets sagt:
Ich hätte eher darauf getippt, dass wir drüber liegen, über der 26. Die Spanne war ja 26 bis 30 und war auch überzeichnet gewesen. Also da sind dann doch einige, die in dem Zuteilungsprozess zuvor nicht zum Zuge gekommen sind, erstmal abgesprungen und kaufen nicht zum ersten Kurs nach, sondern wollen vielleicht auch erstmal ein bisschen warten, wie die Tendenz ist.
Das scheint einigen so zu gehen, denn am Vormittag lag der Kurs zeitweise 11% im Minus. Marc Richter, Händler von der Baader Bank, analysiert:
Der Börsengang von Douglas bisher lief enttäuschend in den ersten Stunden. Das liegt vorrangig daran, dass viele institutionelle Investoren der Aktie in den nächsten Wochen und Monaten nicht wirklich viel zutrauen, am Anfang wirklich auch Kasse machen und die Entwicklung der Aktie nicht positiv sehen.
Und sich deshalb kurz nach der Zuteilung der Aktien im Vorfeld des Börsengangs wieder zurückziehen. Das liege weniger an den Zahlen, sagt Marc Richter, sondern:
Es liegt jetzt mehr an der Aussicht von Douglas und an der Story. Also es fehlt die Idee dahinter, wie das Unternehmen künftig einfach noch mehr Profit machen kann.
Manche kritisieren, dass mit den rund 850 Millionen Euro aus dem Börsengang vor allem fast 4 Milliarden Euro Schulden gedrückt werden sollen. Bloßer Schuldenabbau ohne neue Wachstumsideen? Die Vorwürfe kann Douglas Finanzvorstand Marc Langer nicht nachvollziehen.
Was Douglas wirklich auszeichnet und von vielen anderen Multikanalhändlern unterscheidet, ist, dass wir das in Europa einzige Unternehmen sind, das börsennotiert ist und in dem Premium-Beauty-Bereich operiert. Also unsere Produkte gibt es nicht in den Drogeriemärkten. Wir sind mit großem Abstand europäischer Marktführer mit 22% Marktanteil. Und wir operieren in einem Markt, der deutlich stärker wächst als viele andere Retail-Sektoren mit einer hohen Profitabilität.
Douglas unterhält über 1800 Filialen in 22 Ländern in Europa. In den nächsten Jahren sollen 200 neue Standorte eröffnet werden.
Und wir bleiben gleich im Börsensaal und gehen zu unserem Reporter Stefan Wolf. Herr Wolf, wir haben gerade gehört, der Börsengang lief nicht so gut wie von der Unternehmensleitung erhofft. Wie sieht's denn jetzt am Abend aus?
Ja, am Nachmittag und Abend hat sich die Talfahrt von Douglas-Aktien weiter fortgesetzt. Sie liegen jetzt kurz vor Handelsschluss bei 22,70 Euro. Es ist also ein klassischer Fehlstart gewesen.
Hat das dann auch Auswirkungen auf weitere geplante Börsengänge?
Kurzfristig wahrscheinlich nicht, langfristig aber schon. Einige Händlerinnen und Händler auf dem Parkett haben darauf hingewiesen, dass schon die Aktienkultur in Deutschland davon Schaden nehmen könnte, wenn ein Unternehmen dieser Größe einen solchen Fehlstart hinlegt. Aber letztendlich schließt man sich der Kritik, die wir eben im Beitrag auch gehört haben, an. Letztendlich fehlt die Story. Die hat einfach nicht überzeugt bei Douglas. Nur mit dem Geld Schulden abbauen zu wollen, das hat nicht überzeugt.
Gestern hat die US-Notenbank Fed getagt, heute die Schweizer Nationalbank, die Bank of England und auch die türkische Notenbank. Bis auf die türkische Notenbank stehen Zinssenkungen so im Raum. Wie kommt das bei der Börse an?
Das kommt natürlich sehr gut an, vor allen Dingen die Signale der US-Notenbank, dass man in diesem Jahr um insgesamt 75 Basispunkte absenken wolle. Eine recht klare Ansage. Für eine handfeste Überraschung hat die Schweizer Nationalbank gesorgt, denn sie hat schon die Zinsen gesenkt. Jetzt um 25 Basispunkte auf 1,5%. Das hängt damit zusammen, dass man das Inflationsziel hier bereits erreicht hat, was in Großbritannien nicht der Fall ist. Dort liegt die Inflationsrate bei 3,4%. Deshalb bleiben die Leitzinsen erst einmal unverändert bei 5,25%. Nichtsdestotrotz, die Zeichen stehen, außer in der Türkei, Sie haben es gesagt, auf sinkende Zinsen. Und das hat die Börsen mächtig angetrieben. Der deutsche Aktienindex liegt jetzt bei 18.174 Punkten. Das sind 158 Punkte mehr als am Vortag. Und damit strebt der DAX einem neuen Allzeithoch entgegen.
BMW hat heute die größte Investition der Unternehmensgeschichte angekündigt. Wie kam das an?
Ja, Investitionen kosten erst einmal Geld und belasten das Ergebnis, auch weil sie sich langfristig rechnen sollen. Die Aktien 1,8% im Minus.
Und zum Schluss dann der Blick auf Anleihen, Euro und Gold.
Das Gold hat einen neuen Rekord markiert bei 2.222,39 $, ist danach leicht wieder zurückgefallen. Der Euro ist mit 1,0907 $ einen halben Cent teurer als gestern und die Umlaufrendite ist um 2 Basispunkte gesunken. Sie liegt bei 2,46%.
Vielen Dank, Stefan Wolf von der Frankfurter Börse. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Stomek. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.